Ich habe ein paar Erdnüsse gekauft.
Wenn du noch nie Metabolismusstrahlen abgekriegt hast, hast du wahrscheinlich etwas Salz und ein paar Proteine eingebüßt.
Das Bier sollte deinen Kreislauf ein bisschen dämpfen. Wie fühlst du dich jetzt?
Wie eine Bridge-Runde. Verschiedene Teile von mir passen einfach. Wenn ich dich frage, wo wir verdammt nochmal sind, würde ich das bedauern?
Wir sind in Sicherheit.
Schön.
Wir sind in einer kleinen Kabine in einem Raumschiff der Wogon-Bauflotte.
Oh je, das ist eine komische Auffassung von Sicherheit. Ist mir doch noch nie begegnet.
Oh, stimmt was nicht?
Ich habe die Augen aufgemacht und nichts ist passiert.
Was soll das heißen?
Ja, als ich die Augen zu hatte, sah alles ganz genauso aus.
Ich nehme an, du versuchst mir mitzuteilen, dass es dunkel ist.
Ja, das wollte ich wohl wirklich.
Ich wollte nicht, dass du zu sehr erschrickst, wenn du wieder zu dir kommst. Ich suche mal nach dem Licht.
Ist gut. Wie sind wir eigentlich hierher gekommen?
Per Anhalter.
Och, entschuldige mal. Willst du mir vielleicht erzählen, wir hätten einfach unsere Daumen in die Luft gehalten und irgendein insektenäugiges Monster hätte den Kopf rausgestreckt und gesagt, hallo Jungs, springt rein, ich kann euch bis zum Dorfschwurf in Basingstoke mitnehmen?
Naja, der Daumen ist ein elektronischer Subätherwinker und der Schwurf ist auf dem Bahnhardstern. 6 Lichtjahre entfernt, aber sonst stimmt alles mehr oder weniger.
Und das insektenäugige Monster?
Ist grün, ja.
Na toll. Wann kann ich nach Hause?
Nie mehr. Ah, ich habe den Lichtschalter gefunden.
Ach, du meine Güte. Ist das wirklich das Innere einer fliegenden Untertasse?
Natürlich. Aber warum fragst du?
Ist ein bisschen dreckig, nicht?
Was hattest du denn erwartet?
Tja, ich weiß auch nicht. Leuchtende Kontrolltafeln, blinkende Lichter, Computermonitore, keine alten Matratzen.
Das ist eben ein Arbeitsschiff. Dreckig, aber gediegen.
Wo sind denn die Leute alle?
Na, arbeiten. Das hier sind die Schlafräume der Dentrassi.
Ich dachte, du hättest gesagt, sie heißen Vogonen oder so ähnlich.
Die Vogonen haben das Kommando auf dem Schiff. Die Dentrassi sind die Köche. Sie haben uns an Bord gelassen.
Ich kapiere überhaupt nichts mehr.
Hier, schau dir das mal an.
Und was ist das?
Der Reiseführer per Anhalter ins All. Das ist sowas wie ein elektronisches Buch. Er sagt einem alles, was man wissen will. Dazu ist er da.
Der Umschlag gefällt mir. Keine Panik. Das ist das erste hilfreiche und vernünftige Wort, das ich heute gesagt bekomme. Und
deshalb verkauft es sich auch so gut. Hier, man drückt auf diesen Knopf und dann erscheint auf dem Bildschirm das Inhaltsverzeichnis. Mehrere Millionen Stichworte. Ich spule den Index mal fix durch bis V. Da haben wir sie. Vogon-Bauflotten. Jetzt noch den Code in den Tabulator eingeben und lesen, was da steht.
Vogon-Bauflotten. Was muss man tun, wenn man von einem Vogon als Anhalter mitgenommen werden möchte? Man kann es sich aus dem Kopf schlagen. Die Vogonen gehören zu den unausstehlichsten Rassen der Galaxis. Nicht direkt böse, aber miesgelaunt, bürokratisch, aufdringlich und gefühllos. Sie würden nicht mal den kleinen Finger rühren, um ihre eigene Großmutter vor dem gefräßigen Plapperkäfer von Thrall zu retten, ohne dass Anweisungen in dreifacher Ausfertigung unterschrieben, eingereicht, zurückgereicht, beanstandet, verloren, gefunden, einer öffentlichen Untersuchung unterworfen, wieder verloren und schließlich 3 Monate im weichen Topf gesteckt und als Feueranzünder wiederverwendet werden. Der beste Weg, von einem Vogon einen Drink zu kriegen, ist, ihm den Finger in den Schlund zu stecken. Und der beste Weg, ihn zu ärgern, ist, seine Großmutter an den gefräßigen Plapperkäfer von Thrall zu verfüttern.
Das ist aber ein komisches Buch. Wieso sind wir denn trotzdem als Anhalter mitgenommen worden?
Das ist es eben. Das Buch ist inzwischen veraltet. Ich mache gerade die Feldforschung für die neue, verbesserte Auflage. Da muss ich zum Beispiel in einem Nachtrag darauf hinweisen, dass die Vogonen, seit sie ihre Unausstehlichkeit beruflich betreiben und damit stinkreich geworden sind, es sich leisten können, Dentrassi als Köche zu beschäftigen. Was uns diesen recht nützlichen kleinen Unterschlupf beschert hat.
Wer sind denn diese denn Trassi?
Prima Kerle. Die besten Köche und Barmixer. Um alles andere kümmern sie sich einen Dreck. Aber Anhaltern helfen sie immer an Bord. Einmal, weil sie gerne in Gesellschaft sind, aber vor allem, weil das die Vogonen ärgert. Solche Dinge muss man eben wissen, wenn man als Anhalter ohne Piepen unterwegs ist und versucht, für weniger als 30 Ater-Dollar pro Tag die Wunder der Galaxis zu Gesicht zu bekommen. Und genau das mache ich. Lustig, was?
Das ist merkwürdig.
Zu meinem Pech bin ich auf der Erde etwas länger hängen geblieben, als ich vorhatte. Ich kam für eine Woche und saß 15 Jahre fest.
Aber wie bist du denn da überhaupt hingekommen?
Ganz einfach. Ein Fopper hat mich als Anhalter mitgenommen.
Hä?
Aber weißt du nicht, was ein Fopper ist?
Nee.
Ich sag's dir. Fopper sind normalerweise Kinder reicher Leute, die nichts zu tun haben. Sie zischen in der Gegend rum und suchen nach Planeten, die noch keine interstellaren Verbindungen haben und besummen sie.
Besummen sie?
Ja, wenn sie irgendeine abgelegene Stelle mit wenigen Leuten drumrum gefunden haben, landen sie direkt vor irgendeinem armen, nichtsahnenden Tropf, dem keiner was glaubt, stolzieren mit albernen Antennen auf dem Kopf vor ihm auf und ab und machen piep, 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 piep. Ziemlich kindisch, wirklich.
Fort. Ich weiß nicht, vielleicht klingt meine Frage dämlich, aber
was soll ich eigentlich hier?
Das weißt du doch. Ich habe dich von der Erde gerettet.
Und was ist mit der Erde passiert?
Sie wurde ausgelöscht.
Ach ja.
Ja, sie ist einfach im Weltall verpufft.
Weißt du, das nimmt mich natürlich ein bisschen mit.
Ach ja, das kann ich verstehen. Aber es gibt noch viel mehr solche Erden wie diese.
Würdest du mir das bitte erklären? Oder sparen wir Zeit, wenn ich jetzt schlicht und einfach verrückt werde?
Schau fest auf dieses Buch.
Was?
Keine Panik.
Ich gucke ja.
Gut. Das Universum, in dem wir leben, ist bloß eins aus einer Unmenge paralleler Universen, die im gleichen Raum existieren, nur auf einer anderen Materiefrequenz. Und in Millionen dieser Universen gibt es nach wie vor die Erde. Und sie ist so voller Leben, wie du es kennst, oder zumindest sehr ähnlich. Denn es existiert auch jede mögliche Variation der Erde.
Variation? Das verstehe ich nicht. Du meinst eine, auf der Hitler den Krieg gewonnen hat?
Ja, oder eine, auf der Shakespeare Pornos schrieb, eine Masse Geld verdient und in den Adelstand erhoben wurde. Sie alle gibt es. Ein paar natürlich nur mit den allerkleinsten Abweichungen. Zum Beispiel muss es in einem parallelen Universum eine Erde geben, die bis aufs Tüpfelchen mit deiner identisch ist. Abgesehen von einem kleinen Baum irgendwo im Amazonasbecken, der ein Blatt mehr hat.
Dann könnte man also ganz fröhlich auf dieser Erde leben, ohne den Unterschied zu merken?
Ja, mehr oder weniger. Natürlich wäre es nicht ganz wie auf deiner Erde mit diesem einen Blatt mehr.
Naja, das würde man ja wohl kaum merken.
Eine Zeit lang wahrscheinlich nicht. Es würde wohl ein paar Jahre dauern, ehe dir wirklich deutlich zu Bewusstsein käme, dass irgendwo irgendwas nicht ganz im Lot ist. Du würdest dann anfangen, danach zu suchen, aber schließlich würdest du wahrscheinlich verrückt werden, denn du kannst es einfach niemals finden.
Also, was soll ich tun?
Du kommst mit mir mit und amüsierst dich. Du musst dir bloß diesen Fisch ins Ohr stecken.
Wie bitte? Um Gottes Willen, was ist denn das?
Hör hin, das könnte wichtig sein.
Was?
Das ist der Vogon-Kommandant. Er macht eine Durchsage über den Bordsender.
Ich spreche doch kein Vogonisch.
Das brauchst du auch nicht. Steck dir einfach den Fisch ins Ohr. Na komm, der ist doch so klein.
Spricht der Kommandant. Ganze Besatzung, Arbeit einstellen und herhören. Ich sehe auf unseren Instrumenten, dass wir zwei Anhalter an Bord haben. Hallo, ihr beiden, egal wo ihr steckt. Ich will bloß unmissverständlich klarstellen, dass ihr absolut nicht willkommen seid. Ich habe hart gearbeitet, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und ich bin nicht Kommandant eines Vogon-Bauschiffs geworden, um es einfach als Taxiunternehmen für heruntergekommene Schwarzfahrer missbrauchen zu lassen. Ich habe einen Suchtrupp ausgeschickt und sobald ihr gefunden seid, schmeiße ich euch raus. Wenn wir dann zufällig noch mitten im All sind, ist das euer Problem. Ich habe mir sagen lassen, besonders unangenehm ist es bloß die ersten 30 Sekunden. Wenn ihr großes Glück habt, lese ich euch vorher vielleicht noch ein paar von meinen Gedichten vor. Zweitens, steigen wir in wenigen Augenblicken in den Hyperraum auf und fliegen zum Barnardstern. Nach der Ankunft bleiben wir für 72 Stunden im Dock. Niemand verlässt in dieser Zeit das Schiff. Ich wiederhole, jeder Planetenurlaub ist gestrichen. Ich habe gerade eine unglückliche Liebesaffäre hinter mir. Da sehe ich nicht ein, warum sich sonst jemand amüsieren sollte. Ende der Durchsage.
Reizende Kerlchen, diese Vogonen. Ich wünschte, ich hätte eine Tochter. Dann könnte ich ihr verbieten, so einen zu heiraten.
Das brauchst du gar nicht. Sie haben so viel Sexappeal wie ein Verkehrsunfall. Aber am besten stellst du dich jetzt auf den Sprung in den Hyperraum ein. Das ist so unangenehm, wie betrunken zu sein.
Was ist denn so unangenehm daran, betrunken zu sein?
Man sehnt sich nach einem Glas Wasser.
Ford?
Ja.
Was macht eigentlich der Fisch in meinem Ohr?
Er übersetzt für dich. Guck mal unter Babelfisch im Buch nach.
Was passiert denn jetzt?
Wir steigen in den Hyperraum.
Wieder werde ich zu einem Gin Tonic herzlos sein.
Der Babelfisch ist klein, gelb, blutegelartig und wahrscheinlich das Eigentümlichste, was es im ganzen Universum gibt. Er lebt von Gehirnströmen. Dabei nimmt er alle unbewussten Denkfrequenzen auf und scheidet dann auf telepathischem Wege eine Matrix aus, die sich aus den bewussten Denkfrequenzen und Nervensignalen der Sprachzentren des Gehirns zusammensetzt. Der praktische Nutzeffekt der Sache ist, dass man mit einem Babelfisch im Ohr augenblicklich alles versteht, was einem in irgendeiner Sprache gesagt wird. Die Sprache, die man hört, wird durch die Gehirnstrommatrix entschlüsselt. Nun ist es aber verdammt unwahrscheinlich, dass sich etwas derart Nützliches rein zufällig entwickelt haben sollte. Daher sind einige Philosophen zu dem Schluss gelangt, der Babelfisch sei ein letzter, entscheidender Beweis dafür, dass Gott nicht existiert. Die Argumentation verläuft ungefähr so. Ich weigere mich zu beweisen, dass ich existiere, sagt Gott, denn ein Beweis handelt gegen den Glauben und ohne Glauben bin ich nichts. Aber, sagt der Mensch, der Babelfisch ist doch eine versteckte Offenbarung, nicht wahr? Sie beweist, dass es dich gibt und darum gibt es dich nicht. Quod erat demonstrandum. Ach du meine Güte, sagt Gott, daran habe ich gar nicht gedacht. Und löst sich prompt in ein Logikwölkchen auf. Na, das war ja einfach, sagt der Mensch. Und beweist, weil es gerade so schön war, dass Schwarz gleich Weiß ist und kommt wenig später auf einem Zebrastreifen ums Leben. Die meisten führenden Theologen behaupten, dieser ganze Streit sei absoluter Humbug. Aber er hinderte Olon Kolufit nicht, ein kleines Vermögen damit zu verdienen, dass er ihn zum zentralen Thema seines neuesten Bestsellers »Na, lieber Gott, das war's dann wohl« machte. Mittlerweile hat der arme Babelfisch dadurch, dass er alle Verständigungsbarrieren zwischen den verschiedenen Kulturen und Rassen ein für allemal beseitigte, mehr und blutigere Kriege auf dem Gewissen als irgendjemand sonst in der Geschichte der Schöpfung.
Ein fantastisches Buch.
Hilf mir doch bei der Neuauflage.
Nein, ich glaube, ich will wieder zur Erde zurück. Oder dahin, wo es so ähnlich ist.
Findest du es denn nicht toll, 100 Billionen neue Welten zu entdecken?
Hast du viel brauchbares Material über die Erde zusammengekriegt?
Ich konnte den Artikel erweitern, doch, doch.
Ach, kann ich mal sehen, wie er in dieser Auflage lautet?
Natürlich.
Augenblick. Erde. Den Code eingeben. Da haben wir die Seite. Aber da steht ja gar nichts.
Doch, doch. Guck doch. Ja, ganz unten auf dem Bildschirm. Genau unter Excentria Galumbitz, die dreibrüstige Hure von Erotik und Sex.
Was da? Ach ja. Ha,
Harmlos? Hm. Mehr gibt's darüber nicht zu sagen. Ein Wort, harmlos? Was soll denn das heißen, verdammt nochmal?
Tja, es gibt 100 Billionen Sterne in der Galaxis und der Platz im Buch ist knapp. Und natürlich wusste niemand viel über die Erde.
Na, ich hoffe, du hast es ein bisschen korrigieren können.
Ja, ich habe dem Herausgeber einen neuen Artikel geschickt. Er musste ihn natürlich ein bisschen kürzen, aber es ist immerhin eine Verbesserung.
Was steht denn jetzt drin?
Größtenteils harmlos.
Größtenteils harmlos?
Ja, so ist das. Inzwischen sind wir auch etwas weiter.
Na schön, Ford. Einverstanden. Ich komme mit. Wo sind wir jetzt?
Nicht weit vom Barnardstern. Dort ist es schön. Der Stern ist sowas wie eine Drehscheibe im Hyperraum. Von dort kommt man praktisch überall hin. Das heißt, vorausgesetzt, wir kommen wirklich hin.
Was ist das?
Tja, wenn wir Glück haben, sind es bloß Vogonen, die uns in den Weltraum werfen wollen.
Und wenn wir Pech haben?
Wenn wir Pech haben, könnte der Kommandant auf die Idee kommen, uns vorher noch ein paar von seinen Gedichten vorzulesen.
Die vogonische Dichtkunst ist nämlich die drittschlechteste im Universum. Die zweitschlechteste ist die der Asgoten von Kria. Während der Rezitation des Gedichts »Ode an einen kleinen grünen Kittklumpen, den ich eines Sommermorgens in meiner Achselhöhle fand, durch ihren Dichterfürsten Grunthos den Aufgeblasenen«, starben 4 Zuhörer an inneren Blutungen und der Präsident des mittelgalaktischen Kunstklaubeirats kam nur deshalb mit dem Leben davon, weil er sich ein Bein abknapperte. Grunthos soll von der Wirkung seines Gedichts enttäuscht gewesen sein und wollte gerade mit der Lesung seines 12 Bücher umfassenden Epos »Meine Lieblingsgluckser zur Badezeit« beginnen, als in einem verzweifelten Versuch, die Menschheit zu retten, der Dickdarm des Dichters sich durch den Hals nach oben stülpte und das Gehirn erwürgte. Die allerschlechteste aller Dichtungen ging zusammen mit ihrem Schöpfer, Paul Neil Mine Johnson aus Redbridge, bei der Vernichtung des Planeten Erde unter. Die vogonische Dichtkunst ist dagegen vergleichsweise angenehm. Als der Vogon-Kommandant zu lesen begann, war von Ford Prefect diese Reaktion zu hören. Und diese von Arthur Dent.
Nein, nein.
O zerfröttelter Grunzwanzling, dein Harngedränge ist für mich wie Schnatterfleck auf Bienenstich. Grupp, ich beschwöre dich, mein punzig Turteldrom, und dränge reif ich mich mit krinklen Bindelwörteln. Sonst werde ich rändern deine Gobberwarzen mit meinem Börgelkranze. Wart's nur ab.
So, ihr Erdlinge, ich stelle euch jetzt vor eine ganz einfache Wahl. Eben wollte ich euch noch kurzerhand in die leere Schwärze des Raumes werfen lassen, wo ihr grausam und langsam sterben würdet. Aber es gibt einen Weg, einen ganz einfachen Weg, wie ihr euch retten könnt. Denkt genau nach, denn ihr habt euer Leben selbst in der Hand. Entscheidet euch jetzt, entweder ihr sterbt im luftleeren Raum. Oder ihr sagt mir, wie gut euch mein Gedicht gefallen hat.
Werden unsere beiden Helden diese schreckliche Prüfung überstehen? Können sie sich ihre Redlichkeit unbeschadet bewahren? Können sie entkommen, ohne ihre Ehre und ihr Gewissen als ästhetisch empfindsame Naturen zu verraten? Im zweiten Teil von Per Anhalter ins All werden sie an der Lösung dieser Kardinalfrage teilhaben können.
Das war also der erste Teil von Douglas Adams Per Anhalter ins All. Unter der Regie von Ernst Wendt sprachen Rolf Beusen, das Buch. Felix von Manteuffel, Arthur Dent. Markus Beusen, den Ford Prefect. Wolfgang Hess war Mr. Prosser. Doris Schade, die Lady Cynthia. Und Peter Lühr, der Wogon-Kommandant. Die deutsche Übersetzung besorgte Benjamin Schwarz. Ton und Technik Günther Hess, Jörg Scheuermann und Christine Koller. Aufnahmeleitung Alexander Malachowski. Außerdem wirkte noch ein kleines, pelziges Wesen aus dem Krebsnebel mit.
Ja, mir hat es wirklich gefallen. Wo es metaphysisch war, war es besonders eindrucksvoll.
Musik Frank Duval.